Hallo und herzlich willkommen zur Hochschulkiste, dem Hochschul-Podcast-Format der Technischen Hochschule Augsburg. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema dabei. Es ist ein Thema, das wir alle, während wir diesen Podcast hören, bei uns haben. Es geht nämlich um Kleidung, beziehungsweise es geht um die Textilbranche und wie man Nachhaltigkeit in der Textilbranche herstellen kann, beziehungsweise was da auch die Probleme sind. Und da bin ich nicht alleine. Ich habe nämlich einen Gast bei mir, die liebe Svenja. Hallo Svenja, stell dich doch mal kurz vor.
Hi, ja, Svenja, ich arbeite als studentische Hilfskraft am ITA, dem Institut für Textiltechnik in Augsburg, spezifisch da im Recycling-Atelier. Und wir befassen uns, zumindest in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, schwerpunktmäßig mit der Etablierung von mechanischem Textilrecycling. Also schlussendlich dem Aufreißen von Alttextilien und der Herstellung von wieder neuen Klamotten. Ich bin da mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt dabei, das heißt neugierig, was auf maschineller Ebene passiert, bin aber nicht vom Fach und kümmere mich um Themen wie Businessmodelle, Kommunikation und ja, nachdem Kommunikation mein Thema ist, sitze ich auch heute hier, freue mich hier zu sein und
spannend. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
Ein bisschen zufällig. Ich bin vor einem Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Hochschule gekommen, in einer 50%-Stelle, habe beschlossen, mich da mit dem Thema Nachhaltigkeitsinnovation auseinanderzusetzen. Das ging dann Hand in Hand mit dem Thema Textil und textile Nachhaltigkeit. Und ja, so wie der Zufall es wollte, hat sich die Stelle eines MAPA, also Master of Applied Research, ergeben, in dem ich nun mich mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement auseinandersetzen kann und gleichzeitig quasi in der Anwendungsforschung dann im textilen Nachhaltigkeitsbereich mich agieren kann. Also es war ein bisschen Zufall und gleichzeitig aber auch so der Wille, was zu bewegen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und ja, da war das jetzt das erste Thema, das mir so entgegenkam. Und genau, ich bin noch recht neu in dem Bereich, freue mich jetzt aber auch über alles, was da noch kommt.
Sehr, sehr cool. Dann hast du ja schon ein bisschen Erfahrung sammeln können in dem Bereich. Deswegen jetzt mal so eine plumpe Frage zum Einstieg. Warum ist Nachhaltigkeit in der Textilbranche so wichtig?
Ja, ich glaube, da kann ich mich auf so eine ganz aktuelle oder recht aktuelle Nachricht berufen. Es kam raus, dass wir aktuell genug Kleidung besitzen, dass wir 6 Generationen auskleiden könnten. Und das ist einfach verdammt viel, müssen wir so sagen. Gleichzeitig haben wir keine wirklichen Lösungen, was wir mit Textilmüll machen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was habe ich so in meinem Kleiderschrank, dann fällt einem sehr schnell auf, ganz viele Dinge trage ich nicht regelmäßig. Es mag Einzelpersonen geben, die das tun, dafür meinen großen Respekt, aber in den meisten Fällen sind wir doch sehr, ja, sehr Trends, sehr Mode, sehr vom Affekt auch schlussendlich getrieben und sagen, ah, das sieht toll aus, das muss ich haben. Und natürlich sammeln sich da einfach Textilien, in vielen Fällen auch minderwertiger Qualität, die wir nur kurzzeitig tragen. Das heißt, es wird immer mehr Müll, es wird immer mehr, was wir denken, besitzen zu müssen. Und gleichzeitig feuern wir damit eine Branche an, die einfach durch Verstöße im sozialen Bereich, gerade Arbeitnehmerrechte, durch Chemikalien, durch Wasserverbrauch und auch durch CO2 einfach ja, uns allen nichts Gutes tut, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall. Also gerade was du am Anfang gesagt hast, da habe ich mich auch sehr angesprochen gefühlt. Da gibt es ein paar T-Shirts, die liegen seit Jahren in meinem Kleiderschrank und damit wird nichts gemacht. Aber die wollte ich halt natürlich damals unbedingt haben und habe mir gedacht, oh, das werden jetzt meine Lieblings-T-Shirts. Und jetzt sind die seit ein, zwei Jahren wirklich ganz am Boden vom Kleiderschrank. Also von daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein Thema, was alle betrifft. Ich glaube, da ist jeder oder ich würde sagen, die meisten würden sich da wahrscheinlich angesprochen. Von daher ein super relevantes Thema und daher super, dass wir dich heute hier haben. Kurz zum Ablauf. Wir würden uns kurz die Probleme dieser Branche anschauen, dann Ansätze uns überlegen oder beziehungsweise darüber sprechen, wie man die Situation verbessern könnte, was man auch selber im Alltag so machen kann und dann auch so Inspirationen für den eigenen Alltag sammeln und darüber reden, wie man selber so seinen eigenen Beitrag leisten kann. Daher würde ich sagen, wir starten direkt mit den Problemen dieser Textilbranche und da würde ich dich gerne fragen, was sind denn so die Hauptprobleme, was diese Branche im Bereich Nachhaltigkeit hat?
Ja, also ich glaube, da können wir uns einfach die 3 Ebenen der Nachhaltigkeit anschauen. Also einmal natürlich ganz offensichtlich das Ökologische, Thema, aber natürlich auch, ich habe schon erwähnt, soziale Thematiken, aber auch wirtschaftliche Thematiken, die dürfen da gar nicht außen vor gelassen werden. Vielleicht kurz, bevor ich dann gleich auch mit Zahlen um mich werf, die sind alle recherchiert. Die Sache bei Zahlen aus der Textilbranche ist, dass sie immer so bedingt erfasst sind. Also manche werden einfach hochskaliert oder auf andere Märkte auch übertragen. Das heißt, es kann sein, dass es an manchen Stellen einfach verschiedene Zahlen gibt. Ich habe mich jetzt mal auf die berufen, die mir am gängigsten und am öftersten über den Weg gekommen sind. Genau. Ja, ich glaube, die bekannteste Zahl ist, dass wir auf ökologischer Ebene einen super hohen Wasserverbrauch haben, gerade was das Färben von Textilien angeht, auch das Reinigen von Textilien. Und das populäre Beispiel sind da immer die 7000 Liter Wasser für eine Jeans, was einfach unglaublich viel ist. Wenn ich so an mich selbst denke, ich schaffe es nicht mal, meine 2 Liter am Tag Wasser zu trinken. Also ich wäre eine ziemlich schlechte Jeans. Aber da merkt man einfach mal, wie viele Jeans wir dann zum Beispiel auch zu Hause besitzen, die wir vielleicht total selten tragen, was da allein an Wasser für verbraucht wird, dass sie hergestellt wurden. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch das Thema, unsere Kleidung besteht immer weniger aus Baumwolle. Baumwolle ist jetzt auch nicht so der, ich sag mal, der beste Rohstoff, aber schlussendlich irgendwie immer noch so ein bisschen besser, als wenn wir Textilien aus Rohöl herstellen, also gerade Polyester-Mode tragen. Wir haben dadurch einfach eine krasse Belastung an Mikroplastik mittlerweile. Das ist ja mittlerweile im Böden, im Trinkwasser, auch im Organismus einfach nachgewiesen. Also wir tun uns auch mit der Art, wie wir uns kleiden, mit den Textilien, die wir an uns tragen, so gesehen auch wirklich keinen Gefallen. Ja, dazu kommt dann auch noch, wir haben es an ganz vielen Stellen, dass die textile Produktion natürlich ausgelagert ist. Wir haben hauptsächlich textile Produktion im asiatischen Raum. Manchmal bekommt man es auf Labels mit, dass zum Beispiel in Portugal oder Spanien produziert wird, was noch recht nah ist für unseren Vergleich. Aber natürlich sind auch einfach Regularien, was die Anwendung von Chemikalien angeht, in der EU meistens strikter als außerhalb der EU. Das heißt, an vielen Stellen werden auch einfach Chemikalien zu uns importiert, dadurch, dass wir Importmode bestellen. Da muss ich an der Stelle einfach als natürlich populäres Beispiel Shein und Temu nennen, die mittlerweile schon nachgewiesen auch Chemikalien einfach in den Textilien mit sich tragen, die wirklich gesundheitsgefährdend sind, beziehungsweise auf Dauer nicht gut.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen bei den Preisen da teilweise, dass es da nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Das ist, glaube ich, nur wahrscheinlich.
Ja, und das ist natürlich einerseits, also ist das Material an sich. Wir haben natürlich auch sehr starke Qualitätseinbußen. Ich habe vor ein paar Wochen den Begriff gehört, dass mittlerweile sich Kleidung zu unserer Einmalverpackung entwickelt hat. Also wirklich Dinge gekauft werden, wir tragen sie ein, zwei Mal, dann gehen sie kaputt, dann werfen wir sie weg. Also dass wir da auch einfach die Wertigkeit von Textil gar nicht mehr so wahrnehmen, weil sie die auch nicht mehr hat. Also das ist so ein bisschen die Abwärtsspirale, in der wir uns da gerade befinden. Und ja, du hast gerade den Preis erwähnt. Das ist natürlich auch immer ein Thema, wie werden schlussendlich Arbeitnehmer entlang der Lieferkette entlohnt. Und das sind, beziehungsweise der Wertschöpfungskette. Und da haben wir natürlich Problematiken über Kinderarbeit bis hin, wir hatten es 2013, genau, dass natürlich auch einfach Gebäude einstürzen, da Todeszahlen im vierstelligen Bereich aufkommen, wo man auch merkt, es wird einfach sehr wenig in Richtung Sicherheit getan. Da ist ja dann immer die Frage, wo können wir jetzt oder wo sollten wir dann mit dem Finger drauf zeigen? Ich denke, das ist ein gesamtheitliches Problem, das muss ich auch an der Stelle sagen. Und wir haben natürlich auch Arbeitszeiten, wo sich jeder von uns denkt, ich mache meine 8 Stunden, dann haue ich ab. Wenn es sein muss, vielleicht, wenn ich es schaffe, sogar früher. Und da reden wir halt wirklich von Schichtarbeit von 14 bis 24 Stunden Tagen. Und das sind einfach Ausmaße, wo man sich auch mal wirklich fragen darf, ist es das gerade wert, dass ich dann meinen Top, mein T-Shirt, mein Partykleid für 5 € online gekauft habe. Mhm. Also solche günstigen Preise gehen einfach immer mit wirklich sehr negativen Konsequenzen für unser Gesamtsystem eigentlich einher.
Ja, das ist auch immer, wenn man sich dann mal so Dokus anschaut, die dann über die Textilbranche in Bangladesch oder wo auch immer berichten. Also das geht einem da richtig nahe, finde ich. Also da sieht man dann Leute oder auch Kinder, die dann gebückt irgendwie 12 Stunden in der Fabrik da arbeiten. Das finde ich ja teilweise sehr, sehr herzzerreißend. Und dann ist es natürlich schon so, das kommt dann durch das Produkt gar nicht mehr rüber. Man denkt sich dann einfach, ja, cool, ich habe eine neue Jeans für 10 Euro, Schnäppchen. Und was da dahinter steckt, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst oder man verdrängt es zumindest.
Ja. An vielen Stellen geht das natürlich auch mit einfach hohem Druck einher. Also es gibt ja zumindest in einigen Fällen ist auch kein irgendwie Sozialversicherungssystem oder eine Absicherung. Also man ist da, man arbeitet oder man ist nicht da und kriegt kein Geld. Also das ist ja doch recht, recht plakativ gehandhabt. Und ich habe mich da schon das ein oder andere Mal selbst ertappt, dass ich mir dachte, okay, ich kaufe jetzt ein günstiges Kleidungsstück und dann rege ich mich auf, dass es nicht gescheit genäht ist, wo ich mir dann auch irgendwie im Nachgang denke, so, warte mal, was mache ich hier eigentlich gerade? Also worüber rege ich mich gerade auf, gerade in dieser Akkordarbeit, gerade auch bei den Bedingungen? Also wer einmal neben einer Nähmaschine saß, weiß, okay, das Ding ist nicht leise. Wenn man sich dann vorstellt, so eine große Halle mit, keine Ahnung, wie viele Maschinen da reinpassen, an denen Menschen arbeiten, aber es sind genug, dass es unglaublich laut wird. Da verschiebt sich einfach die Realität an vielen Stellen und das muss sich einfach ändern, das kann man nicht anders sagen. Es gibt Ansätze, gerade wenn man als direkter Auftraggeber, also wenn man quasi als einziger Auftraggeber zum Beispiel mit einem Hersteller zusammenarbeitet, gibt es natürlich Möglichkeiten, Einfluss drauf zu nehmen. Aber sonst ist natürlich, wenn man einer von vielen ist, wo soll man da anfangen? Die anderen Personen sagen vielleicht einfach, oder die anderen Auftraggeber sagen schlussendlich vielleicht einfach, ja, es soll schnell und billig und mir egal, macht einfach sonst Strafzahlungen. Also mal ganz plakativ gesagt, da ums Eck zu kommen und sagen, ja, bitte achtet auf faire Arbeitsweise. Also da ist das System einfach noch, das schaut an so vielen Stellen noch weg. Und das ist nicht nur das textile System, sondern einfach allgemein schauen wir da an vielen Stellen weg, wo dann kleine positive Initiativen vielleicht noch gar nicht wirksam sind.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass da, wenn man da irgendwie 20 Lieferkettenpartner hat, wo fängst du an? Also kannst ja nicht sagen, schaut bitte drauf und dann geben die das so weiter, sondern das versickert dann wahrscheinlich. Und ja, ist, glaube ich, ein super schwieriges Thema, das umzusetzen. Ich glaube, also ich weiß, dass in der Politik da aktuell Initiativen ja angestoßen werden, das ein bisschen zu begehen. Aber ich glaube, das ist natürlich trotzdem sehr, sehr komplex.
Ja, da hat dieses Jahr, du sagst, die Politik ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ist ein wunderschön deutsches Wort mal wieder, auf den Weg gebracht. Das ist noch nicht so perfekt, wie es sein könnte. Also man soll nachfragen, wie quasi die Standards sind. Dann kann der Hersteller sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und damit ist plakativ gesagt eigentlich das To-Do erledigt. Das heißt, das wirklich nachzuprüfen ist aktuell noch nicht vorgesehen, zumindest soweit ich informiert bin. Ich bin aber in Zukunft da auch noch tiefer drin. Also mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Es ist ein Schritt. Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, das muss man auch sagen. Aber ja, so wie das mit Gesetzen ist, es gibt immer Schlupflöcher, es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie drum herum zu kommen. Und ja, da ist unser System sehr gut drin geworden.
Das stimmt leider. Du hast ja schon zu den ökologischen Problemen so ein bisschen was erzählt. Wie ist da so das Thema Treibhausgase? Also ich kann mir vorstellen, dass die Fabriken in einem Akkordtempo da produzieren und dann fällt natürlich auch viel Abfall und auch wahrscheinlich viel CO2 an.
Ja, also regenerative Energien ist ja zum Beispiel da auch immer ein Thema. Das findet bedingt Beachtung. Man weiß zwar jetzt, dass zum Beispiel China sich sehr stark bemüht, auch wesentlich mehr regenerative Energien an den Markt zu bringen und da auch wirklich drauf zu setzen. Aber das ist entlang der Wertschöpfungskette nur bedingt ein Thema. Und Treibhausgasemissionen, klar, also ich den Wert nicht gefunden hatte. Ich habe dann im Nachgang noch mal drei verschiedene andere gefunden. Also ich weiß auf jeden Fall, Textilindustrie ist der viertgrößte Emitter von CO2. Aktuell den Wert, den ich da habe, sind 10% der Treibhausgasemissionen, was einfach schon eine Menge ist. Man könnte jetzt auch sagen, nur 10%. Aber um im Textilen zu bleiben, selbst bei 10% Sale, fangen wir schon an, neugierig zu schauen, was der Preis macht. Also es ist ja dann doch schlussendlich ein großer Impact, den wir da haben oder der sich daraus ergibt.
Du hast ja auch gemeint, dass einfach sehr viel produziert wird, also dass wir genug haben für 6 Generationen. Und was, glaube ich, auch ein Problem ist, ist einfach die Anzahl an Kollektionen, die wir haben. Man sieht es ja auf TikTok oder Instagram. Gefühlt eine Sache ist im Trend, Baggy Jeans zum Beispiel, und 2 Wochen später ist es wieder komplett out und man muss sich wieder was Neues kaufen, blöd gesagt jetzt. Wie ist da das Thema? Ist es wirklich so, ist es jetzt nur meine gefühlte Wahrnehmung, dass einfach Trends viel schneller kommen? Oder ist es wirklich was in der Realität stattfindet?
Nee, das ist schon wirklich so weit gekommen, dass wir da mittlerweile auch von Ultra-Fast-Fashion reden. Also so zum Einordnen Fast-Fashion, da läuft H&M und Zara zum Beispiel drunter. Ultra-Fast-Fashion, da sind wir dann schon wirklich bei Shein zum Beispiel. Und klar, am Anfang hatten wir die Modeindustrie noch, die hatte ihre Kollektionen, ihre Laufstegkollektionen dann für Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr. Mittlerweile haben wir eigentlich ja bei Fast-Fashion-Konzernen so 12 bis 24 Kollektionen. Und wenn man sich da überlegt, wie schnell man sich wieder drauf einstellt, ich glaube, das waren dann auch so, ich glaube, über 4000 unterschiedliche Artikel übers Jahr. Das muss man auch erstmal wieder aufnehmen. Du hast ganz gut gesagt, natürlich Social Media gibt uns da immer die neuen Trends. Da darf man sich, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal fragen, so, was ist so ein Trend eigentlich wert? Also so schnell, wie sie sich mittlerweile ändern, bin ich froh, wenn ich was habe, was einfach ja sehr classy ist, sage ich mal, dass sich kombinieren lässt und dann passt das auch schon wieder. Aber ich merke es ja selbst. Dann denke ich, schönes neues Kleid, coole neue Schuhe, was kommt da denn schon wieder auf den Markt? Da wird man schon sehr stark gefüttert mit neuen Impulsen, mit neuen auch Emotionen natürlich, aber auch natürlich über Multiplikatoren, die sich auf Social Media umgeben, wo man sich denkt, verdammt, das ist doch mein Idol, ich muss da ein bisschen mitmachen, ich will auch was von dem Kuchen abhaben. Okay. Ja. Wenn wir dann aber auf Shein schauen, mit als ja sehr stark werbetreibendes Unternehmen, da reden wir mittlerweile echt von 6000 neuen Styles am Tag. Und das mal hochgerechnet, ich habe es nicht hochgerechnet, ich könnte es jetzt auch nicht einfach so hochrechnen, aber ich sag mal so, das ist schon ganz schön viel.
Das ist wirklich sehr krass. 9000, das ist ja unglaublich. Also wie soll man denn da mithalten können? Also ich frage mich auch, will man das? Also ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder ob das jetzt nur meine Wahrnehmung ist, aber du hast ja vorhin angesprochen, dass man mehr so auf classy geht, ist bei mir auch so. Ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn ich mir jetzt Kleidung kaufe, dann sollten es auch Sachen sein, die ich noch in 20 Jahren cool finde oder einfach zumindest zeitlos finde. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch so eine gute Gegenbewegung, dass man einfach sich Sachen kauft, von denen man überzeugt ist, okay, das ist jetzt nicht nur ein kurzer Trend, sondern das kann ich jetzt auch noch in 10 Jahren anziehen und es ist immer noch okay zumindest.
Ja, und das merkt man auch, wie sich dann einfach das Bewusstsein verschiebt. Weil ich hatte klar, ich war jetzt auch die letzten Jahre einfach Studi. Da schaut man aufs Geld, da freut man sich einfach, coole Sachen im Schrank zu haben. Und jetzt aber gerade auch einfach mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, in das ich da auch jetzt gerade reingehe und mich bewusst auch mit auseinandersetze, merke ich schon, lieber kaufe ich mal das eine Paar Schuhe im dreistelligen Bereich und weiß, hey, die halten mir jetzt für 3 bis 5 Jahre und die sehen vielleicht nicht so aus, dass sie nur für eine Kurzkollektion oder einen Kurztrend mal reichen und freue mich dann, weil ich finde Shoppen an sich schon ganz cool, Dinge anziehen und ausprobieren. Aber schlussendlich freue ich mich auch einfach, wenn ich gutes Zeug zu Hause habe. Und dieses Bewusstsein dafür, was auch gut ist, das müssen wir uns wieder so ein bisschen anlernen. Das ist wirklich was, das verlernt man auch schnell. Aber ich merke es allein, wenn ich eine teurere Hose anziehe, dann man merkt diese Wertigkeit wirklich mit der Zeit. Und dann zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Hose, die sieht einfach zu einem gewissen Grad zeitlos aus. Ich glaube, es werden immer wieder neue Mode-Epochen zumindest kommen, wo wir uns dann anpassen. Aber ob jetzt in 6 Monaten wieder die Schlaghose kommt, also who cares? Da habe ich dann lieber was, wo ich sage, einerseits sieht es gut an mir aus, das ist natürlich ein Thema, andererseits fühle ich mich auch gut drin. Und das sind natürlich zwei Komponenten, die man, in denen man sich trainieren kann, wenn es um Kleidung geht. Und das ist auch, also ich merke sehr stark, man wird stark fremdgesteuert über Trends. Ich habe auch sehr viele Sachen in meinem Kleiderschrank gehabt, die ich mir gekauft habe, weil ich dachte, das ist jetzt cool und das muss man jetzt haben. Und als ich diesen Sommer sehr stark aussortiert, wie viele ich da wirklich schweren Herzens auch in Altkleidercontainer gepackt habe, weil ich gemerkt habe, was dachte ich mir denn damals? Und also entweder von der Qualität oder von Aufdrucken oder schlussendlich auch einfach vom Schnitt, wo ich mir gesagt, hätte ich doch lieber diese, keine Ahnung wie vielen T-Shirts, die ich damals leider doch weggegeben habe, oder Hosen, hätte ich das einfach mal was in was Gescheites investiert, was mir auch länger hält. Also da tappen wir schon sehr schnell in die Falle. Ja.
Also wenn ich da an meinen eigenen Kleiderschrank denke, dann sind da noch 2, 3 richtig, richtig skinny Jeans von 2015 drin. Da denke ich mir jetzt auch, warum habe ich mir denn so viele davon gekauft? hätten es vielleicht ein oder zwei auch getan.
Ja.
Aber würdest du prinzipiell sagen, du bist umweltbewusst beim Kleidungskauf?
Das ist jetzt so ein bisschen eine schwierige Sache, weil die Labels, die Kleidungsunternehmen verwenden, sind nicht immer sonderlich transparent in dem, was sie tun. Da kann ich mal als gutes Beispiel nennen, vor ein paar Jahren hat H&M schon sehr stark angefangen, mit den recycelten PET-Textilien zu werben. Da muss man natürlich wissen, sobald sich Plastik, das an sich gut recycelbar war, und dafür haben wir nun mal ein Pfandsystem und auch die Möglichkeit, den Kunststoff wiederzuverwenden, sobald man den in Faserform bringt, verliert er einfach an Qualität. Gerade dadurch, dass er eben nicht mehr so einfach recycelbar ist. Und da muss ich schon sagen, ich habe mich dadurch auch anfangs so ein bisschen irritieren lassen. Also ich war anfangs begeistert, dachte mir, ach cool, wow, wir haben ja so ein Problem mit Plastik im Ozean und so, gute Sache. Aber irgendwie muss man da leider schon sehr angestrengt auch hinter die Labels blicken, was sich dahinter verbirgt. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich gerade an dieser Stufe angekommen, wo ich sage, ich achte zumindest drauf, ob ich die Dinge wirklich brauche. Ich achte drauf, ob die Qualität mir taugt. Und ich achte darauf, dass die Dinge mir auch wirklich passen. Und das ist so der erste Schritt, an dem ich mich gerade befinde. Und in Zukunft würde ich mir natürlich auch so ein bisschen für mich selbst wünschen, dass einfach transparentere und klarere Standards vorhanden sind, wo ich dann auch wirklich bewusster Entscheidungen treffen kann. Und das sind wir einfach in der Gesamtmodeindustrie noch nicht. Hochwertigere Marken machen das zu einem gewissen Grad. Auch Marken, die zu einem gewissen Teil in der EU oder in Deutschland noch produzieren können. Ist ja auch ein teures Unterfangen bei den Personalkosten. Aber einfach noch nicht so breit gestreut, wie man es jetzt, wenn man gerade aus dem Fast-Fashion-Bereich von den Shopping-Gewohnheiten rauskommt, dass man direkt Anschluss findet. Also da braucht es einfach noch Entwicklungsbedarf. Und ich achte zumindest auf Langlebigkeit. Das ist so der erste Teil, den ich jetzt gerade leisten kann, möchte. Und aber ich bin auch neugierig, was sich da einfach in Zukunft hoffentlich ergibt.
Ja, ist ein super spannendes Thema. Du hast es vorhin schon angesprochen mit den Materialien, die teilweise sehr, sehr umweltschädlich sind. Also Baumwolle hattest du genannt und auch so Plastikzeug oder Polyester. Gibt es Materialien, die da besser sind, also die da umweltbewusster sind oder zumindest nachhaltiger?
Das ist wie immer leider eine Sache, wie betrachtet man das Ganze? Also ich war vor kurzem durch meine Vorlesung, in der ich war, waren wir zum Beispiel bei Deuter zu Besuch, also dem Rucksackhersteller beziehungsweise Outdoor-Ausstatter. Und da habe ich die Frage auch gestellt, so warum die Rucksäcke aus Polyester und nicht aus Baumwolle sind. Natürlich, wenn du etwas sehr lange nutzt und etwas für eine sehr, sehr lange Nutzung ausgelegt ist, dann ist es an manchen Stellen auch wirklich besser, Polyester zu verwenden. Gerade so eben Beispiel Outdoor-Bereich, wenn du so einen Rucksack für 30, 40 Jahre hast. Und ich komme aus einer Bergsportfamilie. Wir haben wirklich unsere Rucksäcke. Also ich habe jetzt den Rucksack von meiner Mutter quasi vererbt bekommen und der ist noch aus Kollektion früher 2000er oder sowas. Und der ist top in Schuss und der hat eine geile Qualität. Dann lässt sich an der Stelle zum Beispiel Polyester nicht per se verteufeln. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, Baumwolle so als Rohstoff, das ist schon gut, wenn der nachhaltig angebaut wird, war natürlich auch total wasserintensiv im Anbau und natürlich eine sehr empfindliche Pflanze. Also haben wir da auch wieder das Thema, dass man die spritzen muss. Also was macht man dann mit den ganzen Pestiziden? Wie gut ist das noch wie kann man das noch vereinbaren mit der Wirtschaftlichkeit des Ganzen? Da gibt es einfach noch keine perfekte Lösung, würde ich aktuell sagen. Und klar, Polyester ist günstig, aber natürlich auch ein chemischer Prozess, der jetzt schlussendlich uns auf der Haut jetzt auch nicht so gut tut. Das muss man auch sagen. Also es ist, ich würde mal sagen, es ist immer eine Frage, wie man drauf blickt. Also wofür ist es da? Am Ende sollte alles möglichst langlebig sein. Da ist einfach mal grundlegend die Sache, schauen, dass das Zeug möglichst hochwertig ist und dass man auch Dinge möglichst wiederverwenden kann. Und dann eher zu schauen, wie kann man vielleicht über Labels, Auszeichnungen dran festmachen, dass meine Entscheidung jetzt keinen so großen negativen Einfluss auf das Ganze, also auf das System hat, ja.
Du hattest ja Wiederverwendbarkeit angesprochen. Findet Recycling in der Textilbranche viel statt oder ist es mehr so was einzelne Personen machen? Oder gibt es auch besondere Stoffe oder wie sieht es dort aus?
Also ich glaube, so als Einzelperson kann man da eher so von Up- und Downcycling reden. Also dass man mal von aus einem alten Band-T-Shirt irgendwie ein cooleres altes Band-T-Shirt macht oder aus einer langen Hose Shorts. Aber wirklich, dass man mit Recyclingmaterialien arbeitet, das findet sehr, sehr wenig statt. Wir haben also im Recyclingatelier, in dem ich jetzt aktuell arbeite, so unsere Kennziffer, dass man auf der, ich glaube sogar weltweit, nur 1% Faser-zu-Faser-Recycling macht. Also bedeutet quasi aus dem T-Shirt, das man schlussendlich nicht mehr trägt, wieder eine neue Faser zu gewinnen, die verwoben werden kann. Das findet noch sehr, sehr selten statt, weil das auch leider mit gewissen Qualitätseinbußen aktuell noch einhergeht, aber nicht im Sinne von anfassbarer Qualität, sondern da muss man wissen, in diesem Prozess wird quasi das T-Shirt bzw. das Material wird geschnitten und dann aufgerissen und durch dieses Aufreißen werden natürlich Fasern verkürzt. Und je länger die Faser, desto stabiler, mal ganz einfach gesagt. Das heißt, durch kürzere Fasern wird auch einfach der Prozess ein anderer, als wir ihn jetzt von natürlich frisch gewonnenen neuen Materialien gewohnt sind. Ja, also wir sind dran, sagen wir es mal so. Wir forschen dran, das auch skalierbar zu machen aktuell. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Nachhaltigkeitsthema. Sind nachhaltige Lösungen per se einfach immer noch teurer? Und das macht es natürlich nicht so attraktiv. Gerade aber Verordnungen, dass in Zukunft Rezyklatanteile in Kleidung auch mit reinkommen sollen, sind da natürlich dienlich, aber da ist noch ganz viel, was getan werden muss und was möglich gemacht werden muss, bis wir wirklich an perfekt recycelbare Kleidung rankommen und perfekt recycelte Kleidung. Denn mit den Materialien eben, je geringer die Qualität jetzt auch heutzutage wird, desto schwieriger wird es natürlich auch wieder was mindestens Gleichwertiges am Ende rauszubekommen.
Aber sehr, sehr spannend, dass daran so intensiv geforscht wird. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber es läuft dann doch am Ende darauf hinaus, dass wir einfach unsere Kleidung längerfristig tragen sollten. Ist da auch das Thema Secondhand-Kleidung ein Thema oder dass man auch Klamotten untereinander tauscht? Du hast ja vorhin angesprochen, du hast diesen Sommer ausgemistet und auch zum Altkleider-Container gebracht. Ist das ein Thema in der Textilbranche?
Absolut. Worüber unglaublich wenig geredet wird, das schockiert mich selbst. Ab nächsten Jahr haben wir eine Getrenntsammlungspflicht. Das heißt, in den klassischen, beziehungsweise ab 2025, um es genau zu betiteln, haben wir die Getrenntsammlungspflicht von Textilien. Das heißt, wir dürfen im klassischen Hausmüll keinen Textilabfall mehr reinbringen. Was ziemlich spannend wird, weil einfach ein Großteil noch über den Hausmüll entsorgt wurde. Da zählen ja natürlich auch Putzlappen mit rein. Also das sind ja nicht nur klassische Kleidungsstücke. Oder wenn man dann auch denkt, die kaputten Socken, klar, die wirft man einfach in Hausmüll. Darf man einfach ab 25 nicht mehr unbedingt. Aber es gibt noch keine groß kommunizierten Lösungen, was dann passieren soll. Das heißt, schlussendlich sind da natürlich die Möglichkeiten, entweder untereinander zu tauschen oder eben schlussendlich auch die Kleidung in Altkleidercontainer zu geben. Und Secondhand-Märkte haben sehr lange sehr gut funktioniert. Die erfahren mittlerweile aber auch wirklich großen Konkurrenzdruck durch Shein, durch Temu. Also wir haben ja gerade so als große Exportbereiche den osteuropäischen Raum, aber auch Afrika. Und man erlebt schon an vielen Stellen, dass die Abnahme von Secondhand-Textilien einfach geringer wird, weil jetzt natürlich es ist mittlerweile halt doch vergleichsweise günstig oder günstiger, sich die günstigen Textilien aus China importieren zu lassen, anstatt Secondhand-Mode, die vielleicht auch wirklich noch gute Qualität hat, zu kaufen, die ja doch auch recht günstig ist. Also da laufen wir schon auch gerade Gefahr zu ignorieren, was wir schon alles haben. Ja.
Ist ja auch verrückt, dass neue Kleidung günstiger ist als bereits gebrauchte Kleidung. Das ist ja total verrückt, dass das überhaupt so geht. Thema Slow Fashion, dass man einfach mehr Fokus auf Qualität legt. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass das auch immer mehr zunimmt oder zumindest in unserer Wahrnehmung. Kann man damit auch wirklich einen Einfluss auf die Textilbranche haben?
Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, welchen konkreten Einfluss hat man so als Einzelverbraucher natürlich auf die ganze Branche. Ich sag mal so, außer ökonomisch für die großen Unternehmen schadet es ja nicht, sich einfach ein bisschen in seinem Konsum auf das Wesentliche zu fokussieren. Einschränken wäre da vielleicht auch einfach der zu radikale Begriff, aber wirklich sich zu fokussieren. Da kann ich jetzt auch wieder sagen, im Bereich zum Beispiel Shein, die produzieren recht auf Anfrage, also die haben ja nicht alles auf Lager. Das heißt in dem Fall, etwas dort nicht zu bestellen, bedeutet, dass etwas nicht produziert wird. Das ist ein super, also eigentlich ein super System so gesehen, zumindest in der Wirksamkeit, die man dafür sich selbst identifizieren kann. Bei größeren Unternehmen ist natürlich, da wird, soweit ich das weiß, auf Produktzahlen natürlich auch einfach produziert. Aber schlussendlich sind mittlerweile auch Modeketten dafür verantwortlich, was mit nicht verkauften Teilen passiert, und die dürfen auch nicht einfach weggeworfen werden. Also da ist schon so ein bisschen, natürlich mit dem eigenen Konsum kann man schon zeigen, indem man Dinge nicht kauft, dass sie in dem Fall auch nicht in diesem Maß gewollt werden. Muss natürlich im größeren Rahmen stattfinden, natürlich. Aber man kann es trotzdem versuchen.
Okay, also wenn man darauf achtet, dass man Klamotten langfristig kauft, langfristig trägt und auch nicht so viel kauft, dann hat man schon so einen gewissen, ja, Teil dazu beigetragen. Jetzt würde mich noch interessieren, gibt es irgendwelche technologischen Innovationen, die diesen, ja, die diese Nachhaltigkeit in dem Bereich stärken?
Ja, also gerade wird viel versucht im Bereich Design for Recycling, Design for Circularity, also wirklich zu schauen, wie schaffen wir von Grund auf Kleidungsstücke, die sich auch wieder in diesen Stoffkreislauf zurückführen lassen. Und wir haben da das Thema natürlich, wir haben mittlerweile sehr viel Mischgewebe, also wenn man mal so in sein T-Shirt reinschaut, ich würde mal vermuten, bei den wenigsten Personen, die das jetzt hören und dann nachschauen, wird 100% Baumwolle drinstehen. Oder auch bei Hosen finde ich es meistens noch ein bisschen präsenter, dass man, dann hat man Baumwolle, dann hat man Polyester, dann hat man Elastan, dann hat man vielleicht noch Viskose. Und natürlich da auch zu sagen, man kann irgendwann wieder sortenreine Gewebe, sortenreines Rohmaterial erzeugen, das wird damit auch immer schwieriger. Gleichzeitig haben wir natürlich Sachen wie Knöpfe, Reißverschlüsse. Das ist natürlich auch, das muss schlussendlich für den Recyclingprozess, muss das alles wieder entfernt werden. Das ist Aufwand. Ganz einfach. Und da zu schauen, wie kann man auch Designs machen, die vielleicht nicht diese Störstoffe haben. Finde ich total spannend, gerade auch als Endverbraucher. Denn ja, was passiert denn, wenn irgendwie etwas Günstiges, was ich gekauft habe, auf einmal, Reißverschluss geht nicht mehr. Knopf ist kaputt. Knopf, okay, vielleicht nähe ich den noch an. Möglicherweise Reißverschluss, sage ich, ja, okay, kann ich nicht mehr tragen.
Das geht dann in den Müll.
Genau. Ja. Und das ist halt schon so, wo man sagt, okay, vielleicht gibt es da Lösungen, die in Zukunft einfach weniger, ich sag mal, fehleranfällig sind, aber auch gleichzeitig natürlich unseren Stoffströmen was Gutes tun. Ja, sonst im Bereich Innovation soll der digitale Produktpass kommen, um einfach nachverfolgen zu können, wo Produkte hergestellt wurden, mit welchen Materialien, dass man einfach wirklich versteht, was die Produkte, also wo die Produkte entstanden sind und wie sie entstanden sind. Und genauso wird da auch auf EU-Ebene eben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eingeführt. Jetzt auch noch die Waste Shipment Regulation, die besagt, dass Plastikmüll und auch Textilmüll nicht mehr einfach so in andere Länder quasi exportiert werden darf, sondern da müssen die Empfangs- oder die Empfängerunternehmen müssen dann auch zertifiziert sein. Also das wird schon alles ein bisschen komplizierter gemacht für die Unternehmen, sich da auch aus dem ganzen Thema rauszuwinden. Oder eben auch Ökodesign-Verordnungen, wo mittlerweile festgelegt wird, welche Stoffe, welche Aspekte quasi nachverfolgt werden müssen. Also da ist schon viel auf dem Weg. Aber ich muss auch sagen, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr merke ich auch, dass es wirklich große Vorreiter braucht, die auch etwas machen. Also es gibt viele kleine Ansätze, dann heißt es immer, können wir nicht machen, das muss man erst noch skalieren können, es ist zu teuer. Also was halt einfach so der typische Kontext ist, wenn man sich auf wirtschaftlicher Ebene mit Themen auseinandersetzt. Und ja, es führt kein Weg dran vorbei, bin ich der Überzeugung. Das heißt, wir müssen da einfach auch an manchen Stellen ein bisschen mutig sein und vorangehen, was natürlich angesichts aktueller Wirtschaftslagen und was auf uns zukommt, immer schwieriger wird, diesen Mut aufzubringen.
Glaubst du, man kann oder Unternehmen haben irgendwann in der Zukunft auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie sagen, sie sind wirklich nachhaltig? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, den Wettbewerbsvorteil gab es schon und wir haben ihn mittlerweile nicht mehr. Ich bin da recht progressiv bis radikal. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit einfach eine Grundvoraussetzung wird, in Zukunft wirklich auch wirtschaftlich handeln zu können. Also man wird diesen Schritt tun und dann wird er so ein bisschen wie dein Unternehmen existiert, wenn es Gewinn macht, wird dann einfach noch ergänzt, um dein Unternehmen existiert, wenn es nachhaltig ist. Mhm. Und die es nicht machen, würde ich mal vermuten, werden in Zukunft auch einfach nicht mehr marktfähig sein. Also da wird sich einfach so viel wandeln, dass es eher, dass es kein Nachteil, sondern wirklich eine Grundvoraussetzung wird.
Das ist sehr, sehr spannend. Könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Gerade auch Thema Ressourcenknappheit. Wer da nicht nachhaltig handelt oder nachhaltig agiert, der kann dann einfach auch nicht auf dem Markt bestehen. Jetzt aber mal ein bisschen wieder runterskaliert von den großen Unternehmen zu mir selbst. Angenommen, ich will jetzt im Alltag, was meine Kleidung angeht, so ein bisschen nachhaltiger sein. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks? Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen oder vielleicht hast du noch auch ein paar andere Tipps und Tricks für uns.
Ja, ich habe vorhin kurz von der Verwirrung der Siegel geredet. Es gibt eine ganz spannende Seite, die heißt siegelklarheit.de. Da kann man solche Siegel, die man auf Kleidung findet oder auch bei Technik, also das ist branchenübergreifend, kann man sich anschauen, in welche Bereiche der Nachhaltigkeit die eigentlich einzahlen und was sie machen. Das finde ich total gut, weil mittlerweile auch die Diskussion über Bio-Labels, jeder hat da irgendwie so sein eigenes Labelchen und dann ist da halt ein grünes Blatt drauf und dann finden wir es toll, weil wir fühlen uns auf einmal ganz wie der Retter der Welt. Also da finde ich, gewinnt man schon an Transparenz, wenn man sich mal in erster Linie für die Siegel interessiert. Natürlich auch einfach die Frage, will ich das gerade einfach haben oder brauche ich es wirklich? Aus dem Internetjargon fand ich das immer sehr witzig zu sagen, naja, haben größer brauchen. Ich glaube, das muss ich einfach ändern. Und da kann ich auch ganz einfach noch das Beispiel anführen. Ich habe sehr lange von meinem Vater gelernt, dass es einfach stressfreier ist, weniger Dinge zu besitzen. Und ich wollte ihm nicht glauben, weil ich meine, klar, man ist als Kind mit den ganzen Spielsachen und irgendwie findet man das toll. Und mittlerweile merke ich auch, oh Gott, weniger Kleidung heißt weniger waschen. Bessere Kleidung heißt länger was davon haben. Ich muss weniger shoppen gehen. Ich bin einfach gut gekleidet. Also das ist wirklich, sich da wieder auf das zu besinnen, was man in dem Fall auch braucht, schließt ja auch nicht aus, sich modisch zu kleiden. Also das heißt ja jetzt nicht, dass man nur sein schwarzes T-Shirt und seine schwarze Chino trägt, wenn das dein Stil ist, mach's. Aber genau, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Und jetzt vielleicht so als großen Appell, es ist jetzt dann auch wieder, natürlich wird es auf den Sommer zugehen, früher, wir haben wieder unterschiedlichste Temperaturen. Bevor ihr das nächste Mal zu einem Shopping-Trip geht, schaut einfach mal wirklich in euren Kleiderschrank rein. Und zwar wirklich in jedes Fach, in jede Schublade, an jeden Kleiderhänger und überlegt euch, was davon brauche ich noch? Und wenn ihr dann auf einmal merkt, oh Gott, es ist ganz schön viel, was ich eigentlich nicht mehr brauche, oder ich habe ja schon ganz schön viel, das sind ja eigentlich diese beiden Ebenen, dann auch wirklich zu sagen, brauche ich denn gerade wirklich was Neues? Vielleicht ist der Bikini von letztem Jahr auch immer noch gut, vielleicht passt er auch einfach immer noch. Und meine Güte, wenn jetzt dieses Jahr wieder Leoprint wieder im Trend ist, vielleicht ist dann die Investition mal einfach in was Klassischeres, was Spaß macht, und lang haltbar ist, anstatt dass ich auf einmal meinen achten Bikini im Schrank habe und mir denke, oh Gott, was soll ich denn jetzt schon wieder anziehen? Ich glaube, ich bin so überfordert, ich kaufe mir einen neuen. Also da auch wirklich zu schauen, wo sind da gezielt auch meine Bedürfnisse, was das angeht. Und natürlich Reparaturen, das ist der schöne Punkt. Meistens ist der Ersatzknopf ja immer noch in der Jacke mit eingenäht. An vielen Stellen, ganz viele Dinge sind wirklich einfach zu reparieren. Und es gibt auch in Augsburg Initiativen, in Richtung Repair-Café, wo man sich da auch helfen lassen kann oder auch mal, sonst fragt auch mal Freunde, die eine Nähmaschine haben. Das ist ja doch ein weiter verbreitetes Hobby. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, auch zu schauen, dass man seine eigenen Klamotten auch länger bei sich halten kann.
Sehr, sehr spannend. Also gerade diese Repair-Cafés finde ich ein total interessanter Gedanke, weil ich glaube, das ist sowas, wenn man einfach so alleine zu Hause ist, dann denkt man sich so, ich kriege das nicht hin und das ist mir zu kompliziert und das will ich mir jetzt nicht anschauen. Und wenn man dann, glaube ich, in so einer Gruppe das macht, ich glaube, dann ist natürlich auch die Eigenmotivation, Sachen zu reparieren und auch langfristiger zu tragen, glaube ich, deutlich höher. Also sehr, sehr cooles Konzept, wusste ich gar nicht. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also mit dem Thema, bevor man shoppen geht, nochmal in den eigenen Kleiderschrank schauen. Ich glaube, da können sich wahrscheinlich viele so ein bisschen, ja, fühlen sich wahrscheinlich jetzt einige ertappt, ich mich persönlich auch. Es ist schon oft genug vorgekommen, dass ich mir dann doch noch ein schwarzes T-Shirt gekauft habe, obwohl ich schon zwei zu Hause hatte. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, da können wir alle so ein bisschen dran arbeiten. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Es gibt, glaube ich, viele Probleme, Aber ich finde es auch sehr spannend, dass das in der Politik auch so ein bisschen angegangen wird und dass auch Unternehmen so langsam verstehen, ey, da müssen wir vielleicht mal echt handeln. Du hast ja schon gesagt, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen jetzt so früher mehr so ein Trend war als jetzt. Hast du da in so einen Ausblick, wie glaubst du, ändert sich das modisch? Glaubst du, wir kommen da nochmal dazu?
Also, ich habe ja die Hypothese, dass uns Polyester auf der Haut nicht gut tut und dass das ein einschneidendes Erlebnis ist für viele, die sich auch gerade um Skincare kümmern. Ich glaube, es wird doch wieder ein größeres Thema. Ich kann mir schwierig vorstellen, was genau dafür passieren müsste, muss ich wirklich sagen. Dafür ist das System wirklich zu komplex. Dafür sind wir alle sehr stark an Social Media gebunden und so vielen Impulsen von der Außenwelt einfach ausgesetzt. Ich glaube, es wird was kommen, allein schon durch Rohstoffknappheiten. Und ich glaube auch, dass so Themen wie textiles Recycling einfach mehr an Bedeutung gewinnen. Und ich finde das auch total spannend. Also ich bin, klar, ich bin jetzt in der Materie drin. Wenn ich es nicht spannend finden würde, wäre ich jetzt vielleicht auch am falschen Ort. Aber ich glaube, wir sollten da einfach neugierig sein auf neue Lösungen. Und früher oder später seien es die Personalkosten, die sozialen Herausforderungen oder auch die ökologischen Herausforderungen, allein schon durch Temperaturanstiege und damit wegfallende Anbaugebiete, werden uns vor Herausforderungen bringen, die wir nur mit nachhaltigen Ansätzen schlussendlich bewirken können. Dementsprechend, ich glaube, es kommt. Ich habe keine Ahnung, was davon kommt. Aber ich sage da mal gerne, ich bin ein richtiger Optimist, was das angeht. Manchmal auch ein bisschen ein Utopist. Aber ich lasse mir da mal noch mein Optimismus so schnell nicht nehmen. Dafür haben wir noch viel zu viele Chancen, die wir ausnutzen können.
Finde ich eine sehr gute Einstellung. Ich glaube, das könnten ein paar Menschen auch gerne in den Alltag integrieren, so einen gewissen Optimismus. Wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Ich glaube, man kann festhalten, für den Einzelnen achtet vielleicht mal wirklich drauf, was habt ihr in eurem Kleiderschrank, was braucht ihr wirklich? Wenn ihr ein neues TikTok seht von eurer Lieblingsmode-Influencerin oder Influencer, überlegt euch vielleicht zweimal, brauche ich das wirklich oder ist das auch in 2 Wochen wieder gegessen, das Thema? Von daher, achtet auf euren Konsum. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Von daher bedanke ich mich auch bei dir, Svenja, dass du hier da warst. War sehr, sehr cool. Dieser Talk fand ich sehr, sehr interessant. Sehr, sehr spannendes Thema. Genau, ich möchte mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genau. Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und sonst, genau, kann ich eigentlich nur noch an eure Awareness appellieren. Schaut einfach mal, was ihr zu Hause habt. Und meistens ist man doch schon mehr als gut ausgestattet.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, macht es gut. Ciao, ciao.